Also ich finde es ganz wichtig, ehrlich und transparent gegenüber denjenigen zu sein, die sich zum Beispiel für nachhaltige Marken interessieren oder eben auch einfach, weil sie dem Thema nahe sind. Und da würde ich sagen, ganz am Anfang hatte ich, genau wie du es sagst, eine Liste von Werten und Vorstellungen darüber, wie ich Nachhaltigkeit erfüllen möchte.
Moin und herzlich willkommen zu Fair Fashion Talk, deinem Podcast über faire und nachhaltige Mode. Ich bin Sabine Paulsen, deine Gastgeberin, und ich freue mich sehr, dass du bei diesem Podcast gelandet bist. Seit 2021 interviewe ich regelmäßig interessante Persönlichkeiten oder Organisationen aus dem Bereich Fair Fashion bzw. nachhaltige Mode. Es macht mir unheimlich viel Spaß, mein Wissen und meine Erfahrungen über mein Herzensthema mit dir zu teilen. Und vielleicht kann ich auch dich dadurch motivieren und dafür begeistern, diese wichtigen Themen in deinem Alltag mit einzubinden und zu berücksichtigen. Regina Schönberger hat das Unterwäschenlabel Wild Women Underwear gegründet, weil sie einfach nicht mit der Auswahl, die es auf dem Markt gab, zufrieden war. Sie wollte Unterwäsche entwickeln, in der sich Frauen wohlfühlen, egal welche Figur und Typ Frau dahinter steckt. Unterwäsche tragen wir tagtäglich und darum ist es umso wichtiger, dass diese unseren Anforderungen und Bedürfnissen entspricht, aber natürlich auch fair und sozial produziert wird. Was Regina bei der Materialauswahl berücksichtigt hat und wie sie mit Herausforderungen umgeht, erzählt sie uns in dieser Folge. Sorry, in den ersten paar Minuten bin noch ein wenig geraschelt, das bekommen wir aber ziemlich schnell in den Griff.
Hallo Regina, herzlich willkommen zu meinem Podcast Fair Fashion Talk. Ganz, ganz toll, dass du die Zeit für unser Interview genommen hast.
Hallo Sabine, ich freue mich sehr, dabei zu sein.
Wir können gleich nochmal kurz erklären für die ZuhörerInnen, genau dieses Geräusch, dieses blecherne Geräusch im Hintergrund sind deine Kirchenglocken die, im Umfeld. Dann würde ich doch sagen, du stellst dich auch einfach einmal vor, wer du bist, was du so machst und
ja.
Genau, alles Weitere besprechen wir dann gleich.
Super, ja, Entschuldigung für das Geräusch im Hintergrund. Ich fange einfach gleich mal an und erkläre, wie das jetzt hier gekommen ist, dass die Kirchen im Hintergrund läuten. Ich bin Regina und habe die nachhaltige Unterwäschemarke Wild Woman Underwear gegründet. Und die Marke habe ich tatsächlich während meiner Elternzeit sozusagen angefangen zu gründen. Und ich habe nämlich einen 2-jährigen Sohn und der ist jetzt auch gerade zu Hause und ist nicht immer so ganz glücklich, wenn Mama arbeitet und keine Aufmerksamkeit schenken darf. Deswegen sitze ich jetzt hier draußen und muss jetzt hier mit den Kirchenglocken im Hintergrund mitmachen. Ich hoffe, es stört nicht zu sehr.
Okay. Aber dann wissen wir immerhin, woher es kommt. Das ist ja gut.
Ja, so ist das. Ich bin jetzt sozusagen offiziell erst seit September live. Ich habe die Marke nämlich über eine Crowdfunding-Kampagne online gestellt und bin jetzt aber schon irgendwie seit 1,5 Jahren dabei, das alles vorzubereiten und würde einfach sagen, wir kommen bestimmt an viele Details im Gespräch dran, aber lass mich wissen, falls ich noch irgendwas in der Intro erwähnen sollte.
Alles klar, das mache ich auf jeden Fall. Aber ich glaube auch, wenn ich so meine berühmt-berüchtigen Fragen gestellt habe, dann kriegen wir noch alles raus, was wir von dir wissen wollen. Aber du sitzt jetzt echt draußen, oder wie?
Genau, ich sitze draußen bei uns in so einem in dem Innenhof. Es ist eigentlich ganz nett und schön hier, aber die Kirche ist irgendwie unweit und treibt ihr.
Bisschen kalt auch jetzt schon, oder? Oder nicht? Geht das
ja,
noch?
Aber es geht. Ich habe mich warm eingepackt.
Alles klar. Warm eingepackt, darauf können wir ja gleich mal den Bogen schließen. Da ist natürlich auch Unterwäsche super wichtig. Damit fängt ja die erste Lage eigentlich an. Und Unterwäsche ist ja eigentlich auch immer noch, finde ich, so ein Nischenthema, also in allen Bereichen und natürlich gerade auch im nachhaltigen Fair Fashion-Bereich. Warum hast du dich gerade auf dieses Nischen- und aber auch, finde ich, recht schwierige Thema gestürzt?
Ja, also ich muss gestehen, ich habe das nicht lange geplant, sondern ich habe jetzt auch keine besondere irgendwie Beziehung zu Mode und auch nicht zu nachhaltiger Mode. Ich war einfach sehr, sehr frustriert mit meiner eigenen Unterwäsche. Ich meine, die meisten tragen ja Unterwäsche und ich würde auch sagen, die meisten Frauen wissen eigentlich, wie es ist, unbequeme Unterwäsche zu tragen, die einem eigentlich den ganzen Tag, also die einen den ganzen Tag nervt, weil es zwickt, weil es reibt, weil es irgendwie nicht so sitzt, wie es sitzen soll. Und ja, irgendwie hat mich das ganz oft beschäftigt. Und irgendwann konnte ich einfach nicht von dieser Idee loslassen, dass es doch nicht sein kann, dass Unterwäsche so fürchterlich unbequem ist. Und ich hatte auch ein paar Probleme und hatte mich dann mehr mit dem Material von Unterwäsche an sich beschäftigt und wie das Material auch sozusagen zu Infektionen beitragen kann. Und auch da habe ich dann festgestellt, okay, krass, viele Unterwäschehersteller produzieren Unterwäsche aus synthetischem Material, das nicht unbedingt förderlich ist für den Intimbereich. Und dann dachte ich, okay, das muss doch irgendwie anders gehen und es muss doch irgendwie Unterwäsche geben, die sich wirklich primär damit beschäftigt, die Unterwäsche so zu designen, dass das Tragegefühl eigentlich maximiert wird und nicht, dass irgendwie der Fokus darauf gelegt wird, wie die Unterwäsche aussieht. Und ich finde, viele Unterwäschehersteller, sowohl im konventionellen, aber auch im nachhaltigen Bereich, sind doch noch sehr damit beschäftigt, Unterwäsche herzustellen, die vielleicht zwar irgendwie ganz schön aussieht, so im konventionellen Sinne auch, oder vielleicht irgendwie ein bisschen Schnickschnack dran hat und so typisch fraulich gemacht wird, aber nicht so sehr darauf achten, Unterwäsche tatsächlich auch so zu designen, dass sie wirklich bequem ist und auch der Haut und auch dem Intimbereich gut tut. Und das wollte ich mit Wild Woman Underwear anders machen. Und was ich dann auch so im Laufe der Vorbereitungszeit und auch der Arbeit an der Marke entdeckt habe, ist, dass das habe ich so bewusst am Anfang gar nicht für mich entdeckt, aber ich habe dann schnell festgestellt, was mich eigentlich auch sehr, sehr nervt, ist wie Frauen häufig von Unterwäschemarken dargestellt werden und dass so häufig in dieses klischeehafte Bild gespielt wird, dass die Frau so ganz schlank ist und sich dann in ihrem perfekten Körper in so ganz knappen Spitzenhöschen irgendwo auf dem Bett regelt und dann darauf wartet, dass der Mann sie entdeckt und sie so total toll findet, weil sie so super laszive Unterwäsche trägt. Ja, und ich finde, das ist so dieses Bild, was ganz häufig aufrecht gehalten wird. Und ich finde das aus mehreren Gesichtspunkten problematisch. Und fand im Deutschen, also auf dem deutschen Markt, kannte ich keine Marke, die das anders handhabt und die da so ein Gegengewicht bildet zu dem, was so üblicherweise in der Werbung und in der Bildsprache verwendet wird. Ja, genau.
Hast du auf jeden Fall recht. Also da ist noch die Luft noch, da noch Luft weit nach, na.
Luft nach oben.
Luft nach oben. Danke, Regina. Genau, auf jeden Fall. Also manche Brands fangen ja schon damit an, aber immer noch halt so sehr, sehr zaghaft. Das ist wirklich tatsächlich noch immer so in den Köpfen drin. Dieses Schönheitsideal, was irgendwie gezeigt werden muss, alles andere geht irgendwie nicht. Da kann man auf jeden Fall noch was machen. Und du zeigst es ja auch schon sehr, sehr schön, nicht auf deiner Webseite, wenn man sich bei dir gleich irgendwie anmeldet oder nicht anmeldet, aber wenn man deine Seite aufruft, sieht man ja auch schon, finde ich, gleich so eine schöne Ansicht von vielen, vielen unterschiedlichen Frauentypen. Und ich finde, das verdeutlicht das auch gleich, womit man das bei dir zu tun hat mit. Also, dass du da auf jeden Fall einmal so querbeet wirklich alles versuchst abzudecken.
Ja, genau.
Und auf welches Material hast du dich denn dann jetzt so fokussiert? Was ist so dein bevorzugtes Material, was du einsetzt?
Ja, also für die Unterwäsche, für den Grundstoff habe ich mich für Tencel Lyocell entschieden. Das kennst du sicherlich und die meisten ZuhörerInnen wahrscheinlich auch. Aber für die es nicht wissen, ist es ein Material, das auf der Basis von Holz hergestellt wird. Und das Besondere daran ist, dass es besonders umweltschonend hergestellt wird. Vor allem auch, finde ich, für den Unterwäschebereich sehr, sehr gute Trageeigenschaften hat. Also es fühlt sich sehr weich an und ist besonders atmungsaktiv. Also eigentlich das, was die meisten so an Baumwolle schätzen. Aber wie ich finde, doch schon etwas weicher und einfach irgendwie angenehmer auf der Haut ist. Also ein bisschen eher wie Seide. Ich finde, Tencel Lyocell ist so ein bisschen dazwischen, zwischen den beiden. Und was ich bei den Slips noch benutze, ist für diesen Zirkel, also die Stofflage, die an der Vulva liegt. Da habe ich mich für ein Material entschieden, das heißt Smart Cell. Und das ist im Grunde genommen auch ein Lyocell-Stoff. Der wird aber noch mit Zink angereichert. Und durch diese Anreicherung hat Smart Cell nochmal besondere Eigenschaften, wie zum Beispiel antibakteriell oder geruchshemmend. Und das fand ich einfach sehr, sehr ja, passend für den ja, für diesen Zwickel und habe da vor allem auch auf ein Material geachtet, was keine, also gar keine synthetischen Anteile hat. Man sieht das ja doch schon oft, dass du dann vielleicht nochmal irgendwie 5% Elastan oder sowas hast. Und das wollte ich in dem Bereich, der halt direkt an der Vulva liegt, so gut es geht vermeiden. Und genau, da hat sich dieser Smart-Cell-Stoff dann angeboten. Und kurz vor dem Launch habe ich dann doch noch mal ein Modell mit Spitze ja, designt. Das ist so ja, eine Alternative von dem Grundmodell, von dem Bralett und einem der Slips, die wir in der Launch-Kollektion haben. Und da ist es ja, Spitze, die zwar auch recycelte Anteile hat, aber auch so klassischerweise eben Polyamid und Elastan. Genau.
Und nochmal wegen dieser antibakteriellen Ausrüstung. Ich weiß noch, früher, als ich mich auch so um Sportbekleidung so gekümmert habe, gab es das auch schon, aber da waren Silberionen in meinem Einsatz. Und ich meine, dass die auch so später auch nicht so, sag ich mal, den positiven Charakter hatten. Also die waren auch teilweise relativ negativ behaftet in der in den Bewertungen. Und Zink, das finde ich ja ganz spannend. Ich meine, gut, man hat ja Zink, auch wenn ich jetzt überlege, es fängt ja wieder so die Erkältungszeit an und so, dann nimmt man ja auch mal Vitamin C und Zink, um die Abwehrkräfte zu stärken. Wahrscheinlich, dann ist da vielleicht so der Bezug dazu oder kannst du da noch ein bisschen mehr zu erklären, wie das funktioniert?
Ja, also ich weiß tatsächlich auch, dass Silberionen ja zum Teil wohl auch in Menstruationsunterwäsche genutzt werden. Da habe ich auch mal die Diskussion verfolgt, dass da ja dann häufig der Unterschied gemacht wird, ob Silberionen genutzt werden oder nicht. Und genau, dann gibt es eben Leute, die haben da eine starke Meinung dafür oder dagegen. Und ich kann aber zu dem Thema eigentlich ehrlich gesagt nicht viel sagen. Ich weiß nur, dass ich zum Thema Zink beziehungsweise Zinkoxid, damit wird das angereichert beim Smart Cell, da habe ich bisher nur Gutes gesehen und gelesen und noch nicht so eine ähnliche Diskussion wie bei den Silberionen mitbekommen. Und ich bin auch mit dem Hersteller von Smart Cell im Austausch. Die haben natürlich auch etliche Studien machen lassen, vor allem, weil eben dieses Material auch oft von Leuten genutzt wird, die vor allem also dermatologische Probleme haben. Also ich im Unterwäschebereich versuche ich ja jetzt nicht irgendwie Leute damit anzusprechen, die da besonders irgendwie medizinische Probleme haben. Aber dieser Hersteller, der heißt auch Smart Fiber, glaube ich, genau. Der nutzt auch dieses Material speziell für Kleidung, die bei Leuten gebraucht wird, die eben ja sehr sensible Haut haben. Und deswegen haben die auch besondere Anforderungen, das zu testen und zu zertifizieren, dass da eben keine Nebenwirkungen entstehen, sondern im Gegenteil positive Wirkungen gegenüber der Haut. Genau, und was ich auch gesehen habe, ist, dass auch viele HerstellerInnen, die dann Smart Cell nutzen, auch ihre Produkte nochmal separat testen lassen. Und das wäre für mich auch auf jeden Fall ein Ziel in den kommenden Monaten, einfach um genau dann solche vielleicht ja, Kundinnen zu überzeugen, die da etwas, wie jetzt fällt mir das Wort nicht ein auf Deutsch, die da ein bisschen reservierter sind gegenüber, genau. Ja.
Muss man denn da eigentlich was bei der Produktion besonders berücksichtigen? Oder wahrscheinlich kriegen die Lieferanten oder deine Produzenten das Material schon fertig ausgerüstet und können es dann einfach nur zuschneiden?
Ja.
Also von der Verarbeitung her oder also von den Produktionsschritten ist da jetzt nichts, sag mal, kein besonderer Produktionsschritt noch mit eingebunden, oder?
Nein, genau. Das wird alles vom Hersteller selbst gemacht. Also die Firma, die ich gerade erwähnt habe, die Smart Fiber, die sitzen in Deutschland und die produzieren das, beziehungsweise glaube ich, sind Sie ja diejenigen, die dann lizenzieren, diese Garne zu nutzen. Und bekomme das Material von einem Hersteller aus Portugal. Der macht sowohl das Tencel Lyocell als auch das Smart Cell. Und die stellen das so her, wie es soll, und schicken das dann an die Fabrik, und da muss die Fabrik dann nichts weiter beachten. Ich habe auch sozusagen Sample-Meter von beiden Materialien bekommen, und die fühlen sich beide ganz normal an, und also da ist jetzt nichts, was irgendwie ja nochmal dediziert gemacht werden müsste.
Lässt du dann
Genau.
auch in Portugal produzieren, wenn da auch dein
Ja.
Stofflieferant ist? Okay, also
Ja.
alles komplett in Portugal.
Genau, also das Material und die Produktion ist komplett in Portugal. Ich nutze noch elastische Bänder, also zum Beispiel für die Träger beim Bralett oder auch bei einem der Slips, da ist so ein Band an der Hüfte. Das kommt aus Deutschland. Genau, ja, und dann ist noch ein Hersteller, der stellt die Caretex da, die wir in die Unterwäsche drucken lassen, und der kommt auch aus Portugal.
Also diese Pflegeetiketten, ne, wo dann Waschanleitung
Genau.
und sowas draufsteht, okay.
Genau.
Und was für Anforderungen stellst du denn an deine Lieferanten? Und kennst du die persönlich? Warst du da schon mal da? Ich meine, gut, während Corona war es natürlich jetzt ein bisschen schwierig
Ja.
wahrscheinlich, aber ja, erzähl doch mal
Ja.
von deinen Lieferanten so ein bisschen, also wie du auch auf die gekommen bist, weil das finde ich auch
Ja.
mal ganz spannend. Ich meine, es gibt so viele Lieferanten in Portugal. Wie man dann sozusagen auf den trifft, den oder die trifft, wo man sagt, super, mit der, die möchte ich eine Zusammenarbeit irgendwie starten, weil vielleicht die gleichen Werte irgendwie vertreten sind. Man hat die gleichen Vorstellungen von nachhaltiger Mode. Das finde ich immer ganz interessant, wie man sich da so findet.
Also ich finde es ganz wichtig, ehrlich und transparent gegenüber denjenigen zu sein, die sich zum Beispiel für nachhaltige Marken interessieren oder eben auch deinem Podcast lauschen, einfach weil sie dem Thema nahe sind. Und da würde ich sagen, ganz am Anfang hatte ich, genau wie du es sagst, eine Liste von Werten und Vorstellungen darüber, wie ich Nachhaltigkeit erfüllen möchte. Und dann bin ich aber sozusagen in die Suche gegangen, und angefangen habe ich mit der Suche eines Materiallieferanten. Und da musste ich ganz schnell feststellen, erstens ist die Textilindustrie eigentlich nicht so aufgebaut, damit sie mir als kleiner Marke, die nachhaltig oder nachhaltiger produzieren möchte, hilft, sondern andersherum. Und ein Beispiel ist, die Materialzulieferer, die haben Mindestbestellmengen, die kann ich als kleine Marke kaum erfüllen. Da konnte ich zum Beispiel anfangs, es hat mich schon, glaube ich, insgesamt 5 Monate gekostet, ich konnte anfangs einfach niemanden finden, der mir 2 oder 10 Meter zur Verfügung stellen würde, damit ich einfach Samples machen kann und das Material mal ausprobieren kann. Weil es hilft ja nichts, irgendwie 100 Meter zu bestellen, dann am Ende 5 zu nutzen und 95, die musst du dann irgendwie ja wegschmeißen oder versuchen, anderweitig zu nutzen, weil das Material eben nicht den eigenen Anforderungen entsprochen hat. Und da musste ich dann ganz schnell realisieren, ich bin nicht unbedingt diejenige, die die Werte und die Bedingungen stellen kann, sondern die Industrie funktioniert ein wenig andersherum. Nur um sozusagen hier ganz klar zu machen, natürlich habe ich versucht, Lieferanten zu finden, die meinen Anforderungen entsprechen, aber ich musste auch lernen, und das war auch eine der größten Herausforderungen, dass die Industrie nicht so aufgesetzt ist und eigentlich eben nicht darum bemüht ist, zum Beispiel kleine Mengen möglich zu machen, sondern ja, natürlich irgendwie, weil das System so ist, wie es ist, eher bevorzugt, mit Marken zusammenzuarbeiten, die sofort tausende Meter bestellen können. Und da habe ich dann schlussendlich doch einen oder mehrere Lieferanten in Portugal gefunden, die mich mit dem Material zum Beispiel versorgen konnten, wo ich dann zum Beispiel 10 Meter bestellen konnte. Das war super. Und dann habe ich auch realisiert, dass die eigentlich ganz gut sind im Bereich Nachhaltigkeit, was du ja daran siehst, dass die erstens überhaupt nachhaltige Materialien führen, also sowas wie Tencel oder auch Biobaumwolle. Und weil die auch Zertifizierungen haben, die so gängig sind, also Ökotex oder GOTS und Blue Sign und wie sie alle heißen. Genau, also das zum Material. Und auch bei der Fabriksuche musste ich auch relativ schnell feststellen, da waren es wieder die Mindestbestellmengen. Da war ich nicht unbedingt diejenige, die gesagt hat, so, also ich habe jetzt hier eine Liste von 100 Fabriken und ich suche mir jetzt meine aus, sondern die Liste war dann schnell ganz, ganz kurz, weil nur die wenigsten kleine Mengen am Anfang produzieren lassen können. Genau.
Das Problem, das höre ich wirklich oft, also gerade auch mit den Materialien, ne? Wenn man auch ein bisschen was Ausgefallenes hat oder was Neueres,
Ja.
dass man da wirklich dann eine Mindestmenge hat, die man abnehmen muss. Und da
Genau.
wäre das natürlich super gut, wenn man irgendwie, ich weiß gar nicht, gibt es das nicht schon irgendwo, aber irgendwelche Kooperationen halt oder einen Zusammenschluss halt gründen könnte, wo mehrere Brands dann sagen, ach Mensch, ja, ich brauche die und die Menge, und sagt der andere, ja, okay, ich hau da nochmal 20 Meter drauf oder so. Gut, dann hat man natürlich vielleicht dann noch das Problem wieder mit den Farben natürlich. Nicht jeder möchte ja dann den gleichen Blauton oder den gleichen Grünton wahrscheinlich haben. Das ist echt noch irgendwie eine trickige Sache, und mit den Produktionsmengen auf jeden Fall auch. Also von daher, da wäre es ja wirklich mal gut, wenn man da mal überlegen könnte, ja, welche Kooperationen oder welche Netzwerke man da bilden kann, um halt wirklich so kleinen Brands wie bei dir halt auch, die wirklich noch in den Anfängen sind, wie man da das so ein bisschen besser vorantreiben kann, ne? Oder hast du da schon mal was
Ja.
gehört?
Ja, ich habe tatsächlich bei den Fashion Changers, die
Ah.
kennst du bestimmt auch, da habe ich mal was gesehen. Also es gibt eine Mitgliedschaft, die man monatlich abschließen kann, und dann, meine ich, gibt es auch wie so eine Art Sourcing Collective, wo sie dann zumindest dir vielleicht dabei helfen, dich mit anderen zu paaren, oder die haben irgendwie was im Hintergrund laufen, wo du dich dann einfach mit eintragen kannst oder so. Ich habe mich da nicht in die Details eingefuchst, weil ich zu dem Moment schon dann meinen Zulieferer gefunden hatte, der eben in solchen kleinen Mengen Materialien auf Lager hat und die dann eben auch versenden kann. Aber grundsätzlich, genau, stimme ich dir zu, es ist nicht so leicht, weil du nicht nur dann zum Beispiel bei Farben und bei dem Gewicht und bei der Zusammensetzung des Materials ja eigentlich jemanden finden musst, der genau das Gleiche haben will, sondern oftmals ist es ja so, dass das Material in der Menge, die dann gebraucht wird, nicht auf Lager ist, sondern das Material muss dann produziert werden. Das heißt, du musst das dann auch zwischen den Brands, deren Produktionszeitpunkte irgendwie zumindest grob aufeinander abstimmen. Und das ist echt nicht leicht. Also ich muss ja jetzt sozusagen auch meine Materialzulieferer, den Zulieferer für die elastischen Bänder und für die Logos und so, das muss ich jetzt auch alles ja irgendwie aufeinander abstimmen, damit das alles zum gleichen Zeitpunkt da ist und losgeht. Und das dann ja mit unterschiedlichen Marken zu machen, das ist eine Riesenherausforderung.
Stimmt, man kommt echt vom Hölzchen zum Stöckchen irgendwie, ne? Man denkt, man hat das eine dann gerade mal geschafft, und dann steht man eine neue Herausforderung, um die man sich dann
Ja.
kümmern muss. Aber stimmt, mit den Fashion Changers hast recht, die haben das jetzt relativ neu, glaube ich, auch aufgezogen.
Ja,
Die haben so
genau.
mehrere unterschiedliche, ja auch so Art BeraterInnen, die sich zu unterschiedlichen Themen dann auch äußern, und genau solche so Gruppen haben sie jetzt auch ganz neu gebildet, das stimmt. Ja, vielleicht funktioniert es ja, sonst ist, denke ich, auch immer noch so an Lebenskleidung, die kennst du vielleicht auch, ich meine, die sitzen in
Ja.
Berlin,
Ja.
gut, aber da hast du natürlich auch das Ding, ja, du musst dann die Farbe nehmen, die dann da ist, kannst dann nicht deine eigenen Wünsche dann einfach dann äußern, ne?
Ja,
Auch noch so ein
ja,
bisschen
ja.
schwierig. Aber jetzt
Ja.
auch nochmal so zu Kooperation. Fair Fashion wächst und es wird immer mehr, aber es ist immer noch halt zu wenig, und es tritt leider immer noch wieder in den Hintergrund ganz oft. Was könntest du dir denn vorstellen, oder was hast du vielleicht schon gemacht während deiner Crowdfunding-Aktion auch, um dem Thema halt einfach noch mehr Präsenz zu geben?
Also ich finde, das Thema Kooperation ist auf jeden Fall sehr wichtig. Und was ich auch so vielleicht als Neuling in der Modebranche schnell mitbekommen habe, ist, dass meiner Meinung nach viel Geheimnistuerei in der Industrie herrscht. Und vielleicht bin ich da auch etwas ja zu neu, um noch nicht so richtig den Wert des Geheimnisse halten, erkannt zu haben. Aber ich glaube, die nachhaltige Branche selbst könnte sehr davon profitieren, sich zu den Themen, zum Beispiel welche Zulieferer kleinere Mengen anbieten oder welche Fabriken besonders gute Arbeitsbedingungen zu haben scheinen, wenn sich da viel mehr ausgetauscht werden würde und also wirklich auch konkrete Informationen leichter zugänglich gemacht werden würden, dann glaube ich, könnte die Branche da auch ein bisschen schneller vorankommen, als ja, wie soll ich sagen, eher diesen Ansatz zu wählen. Ach, jetzt habe ich aber schon monatelang meinen Zulieferer gesucht. Die Information kann ich dir jetzt nicht weitergeben. Das suchst du mal selber bitte und fang praktisch wieder bei Null an. Da finde ich, wäre so ein bisschen mehr Austausch und Kooperation viel sinnvoller, als sich dann sozusagen auf den eigenen Informationen nicht auszuruhen, aber die versuchen so ein bisschen zurückzuhalten, um anderen Marken da irgendwie ja keinen Vorsprung zu ermöglichen oder so. Das finde ich, ja, da ist meiner Meinung nach noch ein bisschen mehr ja,
Auch Luft nach oben. Jetzt weiß
Luft
ich ja,
nach
wie es
oben,
heißt.
genau. Ich
Genau.
habe kurz überlegt, ob ich das auch sage, aber super, dass du das gesagt
Genau.
hast.
Ja, schade, dass das noch immer so ist. Ich dachte, teilweise wäre es dann mittlerweile ein bisschen offener. Ich weiß, ich meine, das war früher ja auch mal so, ne? Jeder hatte dann Angst, irgendwie Aufträge zu verlieren und hat lieber alles irgendwie in seinem Kämmerchen behalten, alle Informationen, als die zu teilen. Ich dachte, man wäre da jetzt so ein bisschen offener, aber wahrscheinlich ist immer noch ein
Also es
bisschen mehr
kann
Angst.
sein. Ich bin ja, wie gesagt, erst irgendwie seit 1,5 Jahren unterwegs und kenne ja auch irgendwie nicht die ganze Branche in- und auswendig. Und vielleicht ist das auch schon deutlich besser geworden. Aber ich persönlich finde, da müsste es noch viel, viel offener sein, weil aus meiner Sicht sind solche Informationen, also sollten solche Informationen nicht unbedingt der Wettbewerbsvorteil sein. Also wenn das sozusagen das Einzige ist, was eine Brand von einer anderen unterscheidet, dann ja, glaube ich, ist das schwierig, langfristig bestehen zu bleiben. Und ich glaube auch grundsätzlich gibt es einfach genug Platz für alle. Weißt du, es gibt so subjektive Präferenzen und selbst es gibt einfach Kundinnen, die mögen vielleicht deine Kommunikation einen Ticken besser als die Kommunikation der anderen Marke. Und deswegen glaube ich, ist da jetzt so Informationen, Sharing, das sollte eigentlich kein Knockout-Kriterium sein, um weiterhin bestehen zu bleiben. Und ansonsten finde ich, gibt es auch viel, viel mehr Möglichkeiten, auch zu kooperieren, also untereinander und vielleicht zum Beispiel eben nicht zu versuchen, alles alleine zu machen, sondern mit komplementären Marken zum Beispiel zusammenzuarbeiten und eher über eine zum Beispiel gemeinsame Kollektion zu versuchen, ein bestimmtes Kundensegment zu erreichen oder ein bestimmtes Problem zu lösen und das dann auf diesem Wege zu machen, als alleine zu machen und jeder versucht dann irgendwie so ein bisschen für sich die nachhaltige Mode voranzubringen. Weißt du, wie ich es meine? Also ich glaube, da kann man gemeinsam viel mehr erreichen.
Auf jeden Fall, das denke ich auch. Und gerade halt im nachhaltigen Modebereich, ne, wo jeder irgendwie erstmal klein anfängt, hilft das natürlich auf jeden Fall, Synergien zu bilden und miteinander anstatt gegeneinander irgendwie zu arbeiten. Ne? Und
Ja.
wenn man größer auftritt, es ist ja auch, was heißt leider, aber es ist ja oft auch so, dass die großen Marken ja auch manchmal als Vorreiter gelten, auch wenn sie gar nicht so extrem nachhaltig sind, aber sie machen tatsächlich ja Platz manchmal dann für die kleineren, was dann ja auch schon mal hilft. Aber ich glaube auch, man muss sich da einfach mehr irgendwie unterstützen. Und wie du schon sagtest, ich glaube, wenn Kundin A bei dir total gerne Unterwäsche einkauft, dann hat sie auch einen Grund und wird nicht unbedingt abspringen, wenn jetzt nochmal ein anderes Brand kommt mit einer anderen Unterwäschekollektion. Ne? Also ich glaube auch, da ist es halt auch ganz, ganz wichtig. Zum einen dieses Storytelling, einmal wie man halt mit den Kunden, Kundinnen halt umgeht, also diese Verbindung halt auch. Es ist nicht nur einfach das Produkt an sich. Ich glaube, das ist halt wirklich das Ganze drumherum, was dann so eine
Ja,
Kundenbindung halt auch ausmacht, glaube ich.
genau. Und grundsätzlich finde ich aber auch, um nur noch mal einen Zusatz zu machen, die Unterwäscheindustrie selbst, also ich glaube, der Anteil nachhaltiger Unterwäsche liegt da vielleicht,
Oh Gott.
Bei 5%, wenn
Hätte ich jetzt auch
überhaupt.
gesagt, ja, höchstens, glaube ich auch.
Soll heißen, da ist irgendwie 95% des Marktes, die alle noch immer bei Marken einkaufen, die entweder ja, Materialien nutzen, die schädlich sind für die Umwelt oder auch für uns Menschen oder eben auch auf ja, fragwürdige Art und Weise produzieren lassen. Ich will das jetzt auch nicht alles über einen Kamm scheren, ne? Also da gibt es auch nochmal Graubereiche, aber so im Groben und Ganzen gibt es echt noch ganz viele Leute, die erreicht werden können. Und die auch von nachhaltiger Unterwäsche oder nachhaltiger Mode begeistert werden können. Und da finde ich es einfach ja irgendwie doof, wenn man im nachhaltigen Bereich sozusagen miteinander kämpft, als einfach eher miteinander versucht, die ganzen anderen Menschen zu erreichen, die irgendwie noch gar nichts davon wissen oder zumindest noch keine Berührungspunkte mit nachhaltigen Modeprodukten hatten. Ja.
Auf jeden Fall. Nee, man muss das immer weiter streuen. Denke ich. Vielleicht hört ja auch jemand zu und meldet sich bei dir und vielleicht kann sich daraus dann
Ja,
irgendwie eine
genau.
Kooperation. Wer weiß irgendwie. Ich weiß es ja aber nicht genau, wer alles zuhört. Apropos kaufen, hast du denn schon immer auch auf nachhaltige Mode geachtet, wenn du halt dir was Neues gekauft hast oder so? Oder bist du da jetzt auch vielleicht dann erst reingerutscht, seitdem du dich mit deinem eigenen Label beschäftigt hast?
Also tatsächlich war das bei mir so, dass ich in der Uni-Zeit, also das ist jetzt dann schon auch irgendwie 10, 11 Jahre her, hatte ich auf einmal, ich weiß auch nicht, auf einmal kam ein Umdenken und ich habe sehr, sehr viel Secondhand-Mode gekauft. Und irgendwie war das eher das. Natürlich hat man auch in der Studienzeit in der Regel etwas weniger Geld. Das heißt, so Fair Fashion Marken habe ich ehrlich gesagt auch gar nicht so viele gekannt. Ich weiß noch, ich glaube, Abend Angels gab es damals schon, aber die waren noch so, ja, sehr öko, sage ich jetzt mal. Also die waren noch nicht so modisch und irgendwie war dann Secondhand so das Einfachste. Und ich war damals in Kalifornien und dort gab es unfassbar viele auch gut gehaltene Secondhand-Läden. Man kennt das ja auch noch so oft von früher, finde ich, wenn Secondhand-Läden eher so muffig riechen und total überfüllt sind und irgendwie super chaotisch und eigentlich nicht einladend sind. Und so habe ich dann irgendwie mein Verhältnis auch zu Mode geändert und ich habe immer noch ganz viele Teile von damals und bin richtig glücklich, dass ich so Teile in meinem Kleiderschrank habe, die sind irgendwie 10 Jahre alt und man weiß ich, wie alt die sind, weil die ja schon vorher getragen worden sind. Und darüber habe ich dann so ein bisschen auch dieses, was man früher halt gemacht hat, shoppen, ne? Und dann einfach irgendwo bei H&M Sachen einkaufen. Das mache ich überhaupt nicht mehr. Und dann natürlich, als ich angefangen habe zu arbeiten und ich mir eher auch Fair Fashion Mode leisten konnte, dann habe ich, wenn ich mal was kaufen wollte, eher dann bei Fair Fashion Labels eingekauft und bin jetzt, also wie soll ich sagen, ich habe so eine eigene Hemmung. Ich kann das gar nicht mehr irgendwie bei Fast Fashion einkaufen. Dann kaufe ich lieber nichts. Also wenn ich meine Alternative im Secondhand-Bereich oder im Fair Fashion-Bereich nicht finde, dann kaufe ich das einfach nicht. Es tut mir so sehr weh, dass ich dann lieber das sozusagen darauf verzichte und mir dann einrede, nee, ich brauch's dann doch irgendwie nicht. Und genauso im Unterwäschebereich. Also die Unterwäsche, die wir ja jetzt gelauncht haben, die ist ja noch nicht produziert und ich habe mir sozusagen einfach keine Unterwäsche gekauft seit über einem Jahr, weil ich das einfach nicht mehr machen kann, bei so konventionellen Marken einzukaufen. Ja.
Verstehe ich absolut. Und deine Secondhand-Teile, was du eben noch meintest, die sind dann halt natürlich auch so super individuell, ne? Also nicht nur, weil du sie schon lange hast bei dir im Schrank und davor schon. Also das sind ja wirklich dann auch so Einzelstücke, so Liebhaberstücke, die auch ganz was Besonderes dann auch für dich sind, ne? Und das ist halt das Tolle an Secondhand ja auch.
Ja, und das ist tatsächlich, ist gut, dass du das sagst. Ich glaube, das ist auch tatsächlich einer der größeren Gründe, die mich so bewegt haben, mehr Secondhand einzukaufen, weil ich so diesen Gedanken auch immer hatte, jeder sieht gleich aus. Ja, also es gab ja mal irgendwie so um die 2010er herum eine Phase, wo gefühlt, zumindest in Deutschland, jede und jeder bei H&M einkaufen waren und du konntest dann immer alle in den gleichen Oberteilen sehen und diese Vorstellung, die fand ich irgendwie immer so schrecklich. dass jede irgendwie genau den gleichen Mantel trägt wie ich. Und genau das liebe ich auch an Secondhand. Also da kann ich dir nur zustimmen. Ich bin immer ein totaler Fan davon, auch Leute Kleidung tragen zu sehen, die ganz irgendwie individuell ist und die ich irgendwie bei nirgends jemand anders sehe.
Kennst du schon Yesango, The New Fair? Das ist unser Online-Shop für nachhaltige Produkte. Mit Yesango möchten wir nachhaltigen Brands eine weitere Plattform bieten, ihre Geschichte zu erzählen und dir wertvolle nachhaltige Produkte vorzustellen. Du findest neben Fair Fashion, nachhaltigen Schmuck, Schuhe auch innovative und kreative Home- und Lifestyle-Artikel. Wir legen sehr viel Wert auf Transparenz und daher ist es uns wichtig, dir die Marken und deren Produkte mit interessanten Informationen vorzustellen und dich somit bei deinem bewussten Konsum zu unterstützen. Das ein oder andere Brand hast du vielleicht auch schon einmal in einem Interview in meinem Podcast gehört. Schau doch einfach mal vorbei. Vielleicht findest du bei Yesango dein neues Lieblingsbrand. Den Link findest du in den Shownotes. Und sag mal, Regina, wenn du doch mal irgendwie shoppen gehst oder so, schaust du da auch nach Zertifikaten und Siegeln oder was ist so deine Meinung dazu, wie glaubwürdig die sind oder wo du sagst, ja, okay, also da finde ich, ist wieder viel zu viel im Siegelwald unterwegs, was wir so haben.
Also ich muss gestehen, im Modebereich selbst handhabe ich das eher so, dass ich zum Beispiel eine Liste von Marken im Kopf habe, denen ich vertraue, sei es jetzt auch, weil ich vielleicht schon irgendwelche Siegel gesehen habe, aber für mich sind das eher andere Sachen. Also ich mache das davon abhängig, was für Materialien die nutzen. Ich mache das davon abhängig, ob die Informationen dazu haben, wo sie produzieren und ob ich auch die Produktionsstandorte ja begrüße und ob ich da sozusagen auch mehr darüber nachlesen kann und wie die auch so kommunizieren, ne, und wie so generell deren Marketing ist. Also es gibt ja auch ganz viele nachhaltige Marken, die machen so total verrückte Sales-Aktionen. Und dann denke ich mir vor allem jetzt, wo ich auch ja die Kostenstruktur kenne, die ist natürlich nicht bei allen Marken gleich, aber ungefähr ist das ja so im gleichen Bereich, dann frage ich mich schon, wie das funktionieren kann, ne, mit irgendwie nachhaltiger Produktion und nachhaltigen Materialien dann solche Sales-Rabatte geben zu können. Und dann bilde ich mir so meine Meinung und wie gesagt, ich shoppe wirklich sehr selten, aber wenn ich dann mal was brauche, dann weiß ich, okay, diese Liste an Marken, die finde ich gut und da gucke ich dann, ob ich das finden kann, was ich suche. Also du siehst, ich mache das sehr von mir und dem Wunsch, was ich habe, abhängig und weniger davon, ich browse mal irgendwo und ich sehe mal irgendwas und dann kaufe ich das. Also bei aber mir funktioniert das nicht so. Ja.
Dann hast du ja wirklich im Vorwege aber auch ganz gut recherchiert wahrscheinlich, ne? Und dich da so ein bisschen eingelesen. Was ja auch recht aufwendig ist, finde ich.
Ja, genau. Und ich glaube, das steht auch tatsächlich sozusagen immer im Weg, wenn jemand nachhaltiger konsumieren möchte. Und das ist ja nicht nur im Modebereich, das ist ja auch im Essensbereich. Da achte ich jetzt auch sehr, sehr, sehr stark darauf, seitdem ich auch Mutter geworden bin. Ich glaube, das geht auch total vielen so, dass man dann auf einmal denkt, ach nee, ich kann jetzt irgendwie nicht die normalen Gurken kaufen. Ich kaufe jetzt lieber die Bio-Gurken, weil das ist ja auch mein Sohn. Und ja, ich finde, da fließt dann schon viel Zeit hinein, sich mal zu informieren. Was bedeutet das überhaupt? Was sind da überhaupt für unterschiedliche Materialien? Ist Lyocell immer Lyocell? Oder was bedeutet eigentlich dieses Tencel? Und da muss man dann schon so ein bisschen investieren. Aber ich finde, es lohnt sich, wenn man selbst auch so ein bisschen informiertere Entscheidungen treffen kann, ne? Weil das ist nun mal die Realität, dass wir eigentlich in einem System leben, wo viel über Marketing ja fast schon manipulativ kommuniziert werden kann in einer Art und Weise, wo du dann als Konsumentin gar nicht so richtig mehr durchsehen kannst, ob das jetzt nachhaltig ist oder nicht. Und da muss man dann schon wissen, worauf man achten kann, um zu erkennen, ob das jetzt eher Greenwashing ist oder ob da wirklich das auch umgesetzt wird, was in dem Marketing-Claim geclaimed. Was ist das deutsche Wort schon wieder dazu? Meine Güte. Also ich glaube, ja,
vorab braucht es ein bisschen Zeit und Mühe, aber die lohnt sich dann hinterher und ich gehe nicht immer über Siegel. Ich glaube auch, Siegel sind so ein Thema für sich. Ach, ist ja auch immer fürchterlich bürokratisch, wie so Siegel überhaupt vergeben werden. Und auch da finde ich, ja, habe ich nicht immer das größte Vertrauen, dass da dann auch das gehalten wird, was auf dem Siegel gekennzeichnet ist, muss ich auch ganz ehrlich sagen, so als Konsumentin.
Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich rate ja auch immer, sich auch selber mit den Brands zu unterhalten. Also wenn die einen eigenen Laden haben oder so, ne, dass man dann halt hingeht und fragt, Mensch, was macht ihr denn hier, wieso, weshalb, warum? Und ich finde, da fließt dann ja auch wieder das ein, was du am Anfang ja auch erzählt hast. Du hättest auch vor Beginn deiner Kollektionsentwicklung und Produktion, hast du dir auch eigene Nachhaltigkeitsziele und Werte gesetzt. Das fließt ja da auch mit rein, dass du halt guckst, okay, die Brands, die Marken, denen ich vertrauen möchte, haben die vielleicht auch ähnliche Werte und Ziele, die ich ebenfalls verfolge. Und
genau.
Das ist ja auch dann ganz spannend eigentlich, ne?
Ja, genau.
Gut, Regina, wir sind soweit auch schon am Ende, aber eigentlich, ich möchte dich halt noch fragen, erstmal, ob du uns noch irgendwie was Wichtiges mitteilen möchtest, was ich jetzt vielleicht doch vergessen habe im Laufe unseres Interviews, oder was du dir auch noch so für die Zukunft wünschst und was für Pläne du vielleicht noch auf der Liste hast.
Ja, also wir hatten das ja schon kurz angeschnitten, wie viele Menschen eigentlich, also jetzt zum Beispiel konkret im Unterwäschebereich, noch nicht mit nachhaltiger Mode oder mit nachhaltiger Unterwäsche in Berührung sind. Und da finde ich, ist echt so eines meiner größten Ziele. Und das ist natürlich auch so total langfristig gedacht. Aber ich finde, es gibt einfach noch so, so viele Menschen, die einfach mal auch mit nachhaltiger Mode und mit nachhaltiger Unterwäsche in Berührung kommen sollten. Und ich finde, du hast das auch eingangs so schön gesagt, Unterwäsche ist die erste Lage, die wir tragen. Und ich finde, ganz viele, die messen dem nicht so viel Wert bei, wie sie es eigentlich sollten. Weil wir sozusagen auch unsere Haut, die sollten wir gut behandeln und da sollten wir auch echt ein Augenmerk darauf legen, was wir da für Materialien an unsere Haut lassen und was wir auch vielleicht, vor allem im Intimbereich, worauf wir da irgendwie vielleicht mehr Wert legen sollten, als irgendwie irgendwas zu kaufen und gar nicht so richtig wissen, was da gemacht wird, sowohl im Material als auch bei der Produktion. Und ich finde einfach, das ist so, das wäre super, wenn wir irgendwie mal in 10 Jahren nicht davon sprechen, wie der Unterwäschemarkt 5% nachhaltig ist, sondern dass das vielleicht irgendwie bei 50% ankommt und für viele dann eine tatsächliche Alternative darstellt. Ich glaube, jetzt ist es so ein totales Nischending, aber man sieht das ja in vielen unterschiedlichen Bereichen, dass das durchaus wachsen kann. Also ich finde vor allem im Lebensmittelbereich ist ja so das ganze Thema Bio-Lebensmittel, aber auch zum Beispiel vegane Lebensmittel hat ja total viel Aufschwung bekommen in den letzten Jahren. Und ich finde, das sieht man halt einfach auch im Supermarkt, dass das eine echte Alternative für Leute darstellt. Und das wünsche ich mir bei nachhaltiger Mode, aber auch natürlich konkret im Bereich nachhaltige Unterwäsche auch. Dass das wirklich eine Alternative ist und Menschen dann auch bewusst sich zum Beispiel dafür oder dagegen entscheiden. Aber dass sie zumindest davon wissen, dass es eine andere Möglichkeit gibt. Ja.
Genau. Genau. Ich finde, das hast du auch ganz, ganz wichtig nochmal betont, weil gerade Unterwäsche ist direkt das, was auf der Haut ist. Und da sollte man sich schon was Gutes einfach tun, so wie man sich halt auch gute Lebensmittel
ja, genau.
Gut Lebensmittel ernährt, weil das in den Körper reingeht und Unterwäsche direkt halt den Körper sozusagen ja auch betrifft. Und da finde ich es auch super wichtig, dass man da halt auf gute Qualität und natürlich aber trotzdem auch auf eine faire und soziale Produktion halt oder soziale Standards halt schaut, da den ganzen Kreis wieder zur nachhaltigen Mode dann einfach auch zu schließen. Ne?
Ja, genau.
Okay. Ja, super. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg mit deiner Wild Women Underwear. Das werden wir auf jeden Fall weiter verfolgen. Und du hast bestimmt jetzt auch noch eine Frage für mich überlegt. Das wäre ganz toll.
Ja, habe ich natürlich. Ich habe gesehen natürlich, dass du in deinem Podcast schon mit total vielen Brands gesprochen hast. Und ich habe jetzt auch noch mal kürzlich gelesen, dass du auch eigentlich schon total lange im nachhaltigen Textilbereich unterwegs bist. Und was mich mal interessieren würde, ist, was so für dich ja Alarmsignale sind, wenn du dich mit ja, neuen nachhaltigen Marken, aber vielleicht auch mit bestehenden nachhaltigen Marken auseinandergesetzt, wo du dann für dich erkennst, oh, das ist vielleicht doch nicht so nachhaltig, wie es sein sollte, oder wo du dann vielleicht noch mal tiefer schaust, weil ich glaube, auch für mich als Konsumentin ist es einfach oft sehr, sehr schwer, wirklich zu sehen, okay, da wird jetzt eher Greenwashing betrieben oder nein, die ja, haben sich vielleicht einfach nicht so geschickt ausgedrückt, aber die sind wirklich nachhaltig unterwegs. Ja, also was sind da vielleicht für dich so Sachen, die Marken machen können, bei denen du sagst, nee, also das geht gar nicht, da speichere ich euch dann vielleicht eher als nicht nachhaltig oder als, ja, ihr habt noch Luft nach oben ab.
Ist mir Gott sei Dank noch nicht vorgekommen, dass ich da weiter recherchieren musste. Ich überlege jetzt gerade, das ist echt eine ganz spannende Frage. Greenwashing-Thema hatte ich zwar auch schon, aber tatsächlich ist mir Gott sei Dank noch kein Fall untergekommen. Aber ich denke, generell ist da einfach auch das Problem der Kommunikation und des Marketings. Das ist ja auch gerade ein großes Thema, wenn man halt sieht, dass irgendwelche Marken wirklich nur mit diesen Buzzwörtern wie nachhaltig, grün, fair oder so kommunizieren oder das nur beschreiben, ohne es detailliert zu beschreiben, dann finde ich, sollte man da schon mal hellhörig werden. Also wenn es sich wirklich oberflächlich einfach nur anhört und so eine Pauschalisierung ist, ohne vielleicht detailliert auf den Produzenten einzugehen, was der Produzent vielleicht genau macht in Richtung ökologische Kriterien, soziale Anforderungen. Ich glaube, dann lohnt es sich auf jeden Fall, da nochmal hinterherzugehen. Und wie du schon sagst, also Siegel alleine sind es halt auch nicht immer, ist nicht die Garantie dafür, dass ein Unternehmen oder eine Marke fair aufgestellt ist. Man muss halt wirklich zwischen den Zeilen ein bisschen lesen. Und wenn man da nichts findet, kann man versuchen nachzubohren. Und ich glaube, da wird dann halt auch nicht weiter was kommen. Also ich finde, das ist wirklich so eine Sache, da muss man sich damit beschäftigen, das stimmt. Aber ich glaube, wenn man wirklich immer nur diese Schlagwörter halt hört oder liest, besser gesagt, ohne jetzt eine detaillierte Beschreibung zu bekommen, wäre das für mich halt schon mal so eine kleine Alarmglocke, wo ich sagen würde, das ist mir alles hier ein bisschen zu einfach, ohne Details.
Ja, das stimmt. Und das habe ich auch schon bei einigen Marken entdeckt, wenn ich irgendwie mal was gesucht habe, dass ich dann zum Beispiel, wie du gerade gesagt hast, so Buzzwords gesehen habe, ne, irgendwie totally biodegradable oder was auch immer, ne? Und ich denke mir dann so, wie geht denn das? Ich weiß ja, was da so hineinfließen müsste. Und dann suche ich und finde aber nichts. Und nach 10 Minuten komme ich dann auf irgendeine total versteckte FAQ-Seite, wo alles drin steht, aber schon das finde ich persönlich irgendwie ja fast schon irreführend, wenn die Informationen dann so schwer zugänglich sind, ja, und zum Beispiel irgendwie jemanden ja eigentlich schon fast dazu zu nötigen, eine E-Mail zu schreiben, um an solche Informationen zu kommen, das finde ich auch persönlich dann echt schwierig. Also ich glaube auch so, ja, einfach zugängliche Informationen ist Gold wert, und im Zweifel ist es dann für mich auch irgendwie netter, wenn eine Marke dann irgendwie sagt, naja, da sind wir noch nicht angekommen oder hier möchten wir noch weiterkommen, aber wenigstens ist die Info da, ne? Ich muss sie mir nicht irgendwie zusammenreimen.
Auf jeden Fall. Also Transparenz auch ganz weit oben. Genau. Und je einfacher für den Endverbraucher, für die Endverbraucherin, als wie du sagst, es zu verstecken. Und es ist so schade, man muss es ja nicht. Also wenn man was Positives kommunizieren kann, dann kann man es ja auch wirklich gleich auf die erste Seite irgendwie setzen. Und ja, Transparenz erzählen, was man noch nicht macht, aber was man plant, wie lange man es vielleicht plant, und dann immer wieder updaten halt auch, ne? Auch wenn man es dann nach 2 Jahren nicht geschafft hat. Ja, kann passieren, aber dann sagt man, ja, Mensch, okay, uns fehlen noch 10%, aber wir sind da dran. Finde ich auch völlig legitim. dass man das aufzeigt. Aber genau, Transparenz, klare Kommunikation, das ist, denke ich, super wichtig.
Ja, sehe ich auch so.
Okay, Regina. Dann sind wir am Ende von unserem Interview. Dann bedanke ich mich. Dann kannst du jetzt endlich wieder in deine Stube. Ich hoffe, du bist jetzt nicht erfroren und die Kirchturmglocke würde jetzt auch gleich wieder nochmal läuten.
Ich wollte gerade sagen, perfektes Timing.
Ja, genau. Ich möchte mich ganz herzlich nochmal bei dir bedanken und wie gesagt, ich werde das alles weiter beobachten. Ich werde natürlich auch deine Webseite in den Shownotes verlinken und dann bin ich ganz gespannt, wie sich deine Marke entwickelt. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall wieder von dir zu hören.
Vielen, vielen Dank. Es hat mir auch ganz viel Spaß gemacht und ja, bin gespannt, wie sich auch bei dir der Podcast und alles Weitere entwickelt.
Alles klar, Regina. Dann einen schönen Abend und bis bald.
Vielen Dank, mach's gut.
Juhu, tschüss.
Tschüss.
Das war Fair Fashion Talk, der Podcast rund um das Thema nachhaltige Mode. Ich finde, Regina steckt ihre ganze Leidenschaft in ihre Marke Wild Women Underwear. Und der Ansatz ist absolut richtig, dass es nicht nur darum geht, das Aussehen einer Frau zu prägen. In allererster Linie soll sie sich in ihrem Körper und in dem, was sie trägt, wohlfühlen. Wenn dir diese Folge gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich, wenn du Fair Fashion Talk abonnierst, eine Bewertung hinterlässt und ihn in deinem Netzwerk teilst. Weitere Informationen findest du in den Shownotes und auf www.fairfashiontalk.de. Gerne kannst du mir auch deine Fragen und Anregungen zusenden. Ich freue mich über jede Art von Feedback und auf jeden Fall freue ich mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist.